Sein Name ist wunderbar und wir haben einen allmächtigen Herrn, der so viel höhere Gedanken hat, als wir sie haben. Aber er hat uns etwas Wunderbares hinterlassen, dass wir seinen Willen kennenlernen dürfen. Und das finde ich, das ist das Allergrößte. Wie schlimm, wenn man den Weg nicht weiß, und wie schön, wenn man ein Licht hat, wenn man weiß, was der Wille des Herrn ist. Und wir wissen ja, dass für uns, ja, das Wort von Jesus gilt, das Wichtigste, was auch in unseren Herzen brennt. Wir wollen gerne, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie die Vergebung kennenlernen, dass sie das Problem ihrer Sünde lösen können. Das wollen wir. Und das war auch, also eine Person, die mir im Neuen Testament sehr gut gefällt, ist der Paulus. Ja, Paulus, der hat so eine kräftige Art in seiner Sprache. Er war ja beauftragt, dass er als Missionar durch die Gegend zieht, dass er das Evangelium, die frohe Botschaft den anderen Völkern bringt, die bisher das nicht gehört hatten. Und natürlich ist unser Hauptauftrag genau das, dass wir einfach das weitergeben, da wo wir sind und da wo wir hinkommen, dass wir das weitergeben. Und so hat er Paulus auf seinen Reisen, hat er Gemeinden gegründet. Und natürlich, wie in jeder Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen, gibt es alle möglichen für Themen, die da auftauchen. Und dann hat er Briefe geschrieben an diese Gemeinden, damit es eine Hilfe gibt, wie man denn in dem normalen Leben umgeht. Also es ist wichtig, natürlich als allererstes steht unser Missionsauftrag. Aber dann kommen wir zusammen, sind Gemeinde und dann ist es da auch wichtig, ja, wie funktioniert es, wie soll das sein? Und ich habe heute ein Wort von Paulus aus dem Thessalonikerbrief als Text ausgewählt, wo es genau um dieses Thema geht in der Gemeinde. Wie geht's zu in der Gemeinde? Und das will ich mit euch gemeinsam lesen. 1. Thessaloniker 5, Seite 344 unserer Bibel. Und wir lesen die Verse 11 bis 18. Darum ermahnet euch untereinander und bauet einer den anderen, wie ihr den tut. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, dass ihr erkennet, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen. Habt sie desto lieber um ihres Werks willen und seid friedsam mit ihnen. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, vermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Sehet zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern allezeit jage dem Guten nach, beide untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Darüber wollen wir nachdenken, da steckt viel, viel drin. Ich habe schon erwähnt, meine Mutter, 88 Jahre, ist leider in einem Pflegeheim. Und da komme ich jetzt oft hin. Und ich sage also euch, jedes Mal, wenn ich hingehe, bin ich da geschockt. Ich komme da rein. Und es macht den Eindruck von ausgestorben. Die Gänge sind leer, es fehlt Personal, ist niemand da. Ich gehe dann zur Station und wenn ich in die Station reinkomme, dann ist es mucksmäuschenstill. Und dann sehe ich die Menschen da, die sitzen allein an ihrem Tisch. Vor manchen steht noch das Essen. Und andere gucken in die Leere und es trifft mich. Also das ist ein Ort der Einsamkeit. Und deshalb zieht es mich da auch so oft hin. Aber das hat mir zu denken gegeben. Und ich glaube und ich sehe das in meiner Nachbarschaft, wo der Partner gestorben ist und nur noch eine Person da ist, wie Menschen unter Einsamkeit leiden. Und ich denke, ja, wie ist es in Deutschland? Man sagt, Deutschland stirbt aus. Je weniger Kinder in Familien sind, umso weniger Verwandte hat man, umso weniger Menschen, die sich um einen kümmern. Ich habe kürzlich einen getroffen, der hat sich da, hat sich echauffiert. Also mit dieser Person, da kriegt man gar keinen Termin. Die haben Verwandte da und da und da und ständig sind die da zusammen und irgendwas. Und ich habe gedacht, wie wunderbar, ja, wenn es Menschen um uns herum gibt. Und ich denke, je mehr unsere Familien zerfallen, desto einsamer werden die, die sich dann durchs Leben schlagen müssen. Was macht unsere Jugend heute als erstes? Schnell fort. So schnell wie möglich fort. Ich habe ein Wort gelesen von Mutter Teresa, die sagt, dass Einsamkeit ist der Aussatz der modernen Gesellschaft. Also früher war Aussatz was ganz Schlimmes. Und ja, das ist heute ein großes Problem. Dabei müssen wir sehen, dass Gott das ja so nicht gewollt hat. Es ist ja auch so, dass Gott mit uns, mit dir eine Beziehung haben möchte. Weil haben wir uns schon mal gefragt, warum wird überall erwähnt, dass wir beten sollen, wo der allmächtige Gott sowieso weiß, was in unserem Herzen ist? Ja, der will eine Beziehung, der will, dass wir an ihn denken, dass wir mit ihm reden, der will eine Beziehung zu uns haben. Und es ist eine tolle Möglichkeit, dass wir diese Beziehung haben. Und natürlich will er auch, dass Christen untereinander eine Beziehung haben. Hebräer versäumt die Versammlung der Heiligen nicht. Woran sollen wir erkannt werden? An unserer Liebe zueinander. Wie sieht man denn Liebe, wenn Einsamkeit da ist? Dann das ist ein etwas, was Gott nicht will. Und dabei ist jetzt Einsamkeit nicht ein Mangel von, dass man nicht jemand begegnet im Supermarkt oder irgendwas, sondern es ist ein Mangel daran, dass diese Gemeinschaft tiefer geht. Ja, wir wollen nicht einsam sein. Also der Mensch ist einfach nicht gemacht als Solist. Als Gott die Welt schuf, das sagt er, wenn man im ersten Mose, wenn man das liest, dann sagt er, erster Tag, und Schöpfung, sagt er, dass es gut sei. Er sagt sogar, dass es sehr gut sei. Aber als er den Mann geschaffen hat, da war es offensichtlich noch nicht gut. 1. Mose 2,20 heißt es, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Also der Mann allein ist nicht gut, weil offensichtlich ein Mann allein, ja, kommt offensichtlich nicht klar aus Gottes Sicht. Darum ist es nicht gut, dass er allein ist. Also schafft Gott ihm ein Gegenüber, das zu ihm passt. Das sehen wir dann im Kapitel 2, Vers 22. Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von den Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Also übrigens, es gibt jede Menge Studien, die erforscht haben, wie ungesund Einsamkeit ist. Also man fand heraus, dass Menschen, die eigentlich ungesund leben, das heißt, die essen zu viel, die trinken, die rauchen, und die haben trotzdem länger gelebt, weil sie oder wenn sie sozial eingebunden waren. Und die zwar sehr gesund lebten, aber einsam waren, sind früher gestorben, also in so einer breiten Untersuchung. Also es hat eine große Auswirkung. Wir sind gebaut, Gott hat uns so geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben sollen. Also mir bricht das Herz, wenn ich mit Menschen rede und dann frage, okay, welche Gemeinschaft sie besuchen, und dann sagen die, oh, es gibt ganz tolle diese Fernsehgottesdienste. Immer was anderes, mal von da, mal von da. Besser ein Fernsehgottesdienst als gar nichts, und vielleicht entsteht da etwas, aber das ist nicht, was Gott wollte. Das war nicht sein Plan. Also, wir sollen Gemeinschaft haben, aber das ist nicht alles. Eine gesunde Gemeinschaft, die beruht auf dem Prinzip von Geben und Nehmen. Das kann man zum Beispiel perfekt sehen bei dem Verhältnis einer Mutter zu ihrem neugeborenen Kind. Da gibt es ja nichts anderes mehr. Das sehen wir ja, wenn hier so, wie wir unserem Baby, wenn ein Baby reinkommt, Also dann ist es einfach, da denkt man doch nicht an sich. Da geht es um das Baby, dass es behütet ist, dass es warm genug ist, dass es Nahrung hat und wenn es quäkt, dass man es windelt. Und, ja, das Kind empfängt die Liebe, empfängt das Leben. Aber das heißt doch nicht, dass die Mutter jetzt dann plötzlich sich entleert oder kraftlos wird. Im Gegenteil, dass sie das tut, bringt ihr selber auch Freude und Wärme. Und das ist das Geben und Nehmen, das wir leider in unserer Gesellschaft immer mehr vermissen, wo ein sehr schlechtes Denken eingesetzt hat. Es geht darum, sich zu verschenken, um Leben zu empfangen. Das ist das biblische Prinzip, das ist das, was uns hier gesagt wird, wie wir als Christen unser Leben leben sollen. Und so soll es in der Gemeinde auch sein. In unserer Gemeinde auch aussehen. Also man könnte sagen, es geht hier um das Leben in der Gemeinde oder auch das Kümmern der Gemeinde, um eine seelsorgerliche Gemeinde. Und da haben wir jetzt die Worte von Paulus schon gehört. Und da gehört dazu, dass eine Gemeinde auch so lebt, dass Menschen dieses Prinzip leben können, dass die Einsamkeit besiegt ist, und so beschreibt es der Paulus. Lesen wir nochmal die Vers 11. Darum ermahnt euch untereinander und baut einer den anderen, dieses Prinzip, wie er den tut. Und dann Vers 14 und 15. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, vermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, trage die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, sehe zu, dass niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern jaget dem Guten nach, beide untereinander und gegen jedermann. Also was steckt da drin? Und ich denke, da gibt es verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Eine wichtige Rolle ist, wie denken wir von Gemeinde, also was Gemeinde ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Erwartungen. Und da könnte es sein, wir denken, die Gemeinde ist so eine Art Klassenzimmer. Hier lernen wir über den Glauben. Hier hören wir Predigen, wir nehmen an Bibelstunden teil. Und das ist ja gut so. Das sollen wir ja. Wir sollen viel lernen. Das Problem beim Lernen ist, dass Wissen muss uns ja nicht zwangsweise verändern. Also man kann ein Riese sein in dem Wissen und gleichzeitig ein Zwerg im Leben mit Jesus, weil das Wissen allein nicht hilft. Man kann es auch denken, Gemeinde, das ist so wie ein Krankenhaus, wie eine Klinik. Da gehe ich hin, wenn ich spüre, mir fehlt was. Es wäre gut, wenn ich mal wieder ein schönes Gespräch hätte oder so ein erbauender, schöner Gottesdienst, um mich wieder aufzubauen. Also das heißt, die Gemeinde als Klinik, die dient mir, wenn ich sie brauche. Das, was hier halt fehlt in diesem Prinzip ist, dass der andere ja vielleicht mich braucht. Ich nehme und dann gehe ich, aber letztlich bin ich dann isoliert, bin ich allein. Jetzt könnte man auch denken, die Gemeinde ist sowas wie ein Club. Ich bin Mitglied, ich zahle meinen Beitrag und dann kann ich die Dienstleistung in Anspruch nehmen, jedenfalls immer dann, wenn ich das will oder wenn mir danach ist. Und läuft es mal nicht so gut in diesem Club, dann gibt es ja Leute, die zuständig sind, die das dann richten dürfen. Das ist ja nicht mein Job. Dafür gibt es ja andere. Also, ihr merkt schon, man könnte es immer weitermachen, wie viele Holzwege es da geben kann. Und leider habe ich die Beispiele jetzt nicht nur ausgesucht, so rein theoretisch, sondern ich war in vielen Gemeinden, ich habe in vielen Gemeinden auch schon Dienst getan und all das selber auch erlebt. Also Klassenzimmer, Klinik, Club, das ist nicht das, was der Paulus uns hier beschreibt. Das ist auch nicht das, was eine Gemeinde gesund macht. Im Gegenteil, es sind Krankheiten, die da sind und mit denen man umgehen muss. So, wie sieht da Paulus die Gemeinde? Und das Schlüsselwort, das hier drin steckt, ist das Wörtchen untereinander. Also Gemeinde ist der Ort, wo Menschen, die an Jesus glauben, untereinander, miteinander verbindlich werden. Verbindlich werden. Man ist ja nicht jetzt nur, man geht ins Kino und guckt einen Film und geht wieder, der war gut, der war gar schlecht. Gemeinde ist viel, viel, viel mehr aus der Sicht Gottes. Wie heißt es in Vers 11? Ermahnt und erbaut euch untereinander, einer den anderen. Also, Gemeinde ist ein Ort, wo ich dann entdecken muss, also ich bin jetzt nicht hier, um mich bedienen zu lassen. Sei es jetzt mit Lehre wie im Klassenzimmer oder Hilfe wie in der Klinik oder Vereinsleben. Ja, Gemeinde ist kein Verein. Wir sind nicht Hühnerzüchter oder wir sind kein Verein. Wir sind hier, um uns einbinden zu lassen in das Miteinander von Geben und Nehmen. Also Gemeinde ist dann seelsorgerlich, wenn die da sind, entdecken, also ich bin nicht zumindest mal nur hier, damit es mir gut geht. Also, das können wir uns mal umgucken, hier links und rechts, die heute hier sind. Ja, mit eurer Hilfe sollen die da sind, stark im Glauben werden, froh sein im christlichen Leben und im echten Leben gesund sein. Das ist das, was Gott wollte. Das ist das, was Jesus vorgelebt hat. Das ist, was der Paulus beschreibt. Also nicht nur in diesem Brief. Ihr könnt die paulinischen Briefe lesen, da ist ganz viel drin. Ich habe das jetzt nur als Beispiel genommen. Und ja, und so soll es in der Gemeinde sein. Mein Einsatz dafür, dass der andere weiterkommt, dass er stark wird. Also eine Sache, die mich bewegt hat in der Passionsgeschichte, wo der sterbende Jesus nochmal seine Mutter Maria und ja, den Jünger, den er lieb hatte, Johannes, anspricht. Das finden wir in Johannes 19, ich lese die Verse 25 bis 27. Es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, des Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stund an nahm sie der Jünger zu sich. Jesus am Kreuz, letzte Dinge, noch eines muss er auf den Weg geben. Er weist die Maria dem Johannes an und den Johannes an die Maria. Das heißt, die sollen von jetzt an füreinander da sein, sorgen, einander stützen, einer für den anderen. Und so ist diese Szene ein Urbild für das, ja, wie es zugehen soll in der Gemeinde. Einer wird dem anderen zugewiesen. Der soll dich kümmern. Du sollst ihn sehen. Also Johannes hätte auch was anderes tun können, um sein Auskommen sich zu kümmern. Und Maria hätte natürlich erstmal sich in ihre Trauer zurückziehen können. Aber nein, Johannes, du für Maria, Maria, du für Johannes, einer für den anderen. Das ist Gemeinde. Und dazu braucht es, dass wir ja, offen sind. Es geht nicht nur um mich, dass wir offen sind, dass es andere Menschen um mich herum gibt. Und vor allem, dass mir das Wohl des anderen am Herzen liegt. Also das ist noch dramatischer, wie Gott es sieht. Lesen wir mal Philipper 2, die ersten vier Verse dazu, da heißt es: Ist nun bei euch Ermahnung in Christo? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid, nichts tut durch Zank oder eitle Ehre, sondern durch Demut. Achte euch untereinander, einer den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher siehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des anderen ist. Also es ist ja noch dramatischer. Nicht nur, dass du den anderen siehst und der dir auch am Herzen liegt. Der soll dir wichtiger sein als dein Ego. Es soll dir wichtiger sein, dass er all diese Dinge tut und beachtet und wächst und weiterkommt. Das ist seelsorgerliche Gemeinde. Weitere Sache, die eine große Rolle spielt, ist, welches Klima herrscht in einer Gemeinde? Und was er hier sagt, was er uns hier aufträgt, hier in diesen Worten ist, Freude soll in der Gemeinde sein, Dankbarkeit und das Gebet. Die Verse 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich. Ich denke das immer. Also wenn es so wichtig ist, dass man uns erkennt, so von außen noch erkennt, dann kann das ja nicht sein, dass wir wie so ein Sauertopf, wie als ob wir die schlimmsten Gurken gerade gegessen hätten. Also das ist ja nicht ansteckend. Aber wenn du in all dem, was du tust durch dein Leben, wenn da erkennbar wird, dass du in dir eine Liebe, in dir etwas ist, was dich trotzdem fröhlich sein lässt, seid alle Zeit fröhlich. Alle Zeit. Dass man, ja, also gibt schon Zeit, wo ich fröhlich sein kann, 10%, aber der Rest, mich erdrückt ja alles. Betet ohne Unterlass. Das ist diese Gemeinschaft mit Gott, diese Auseinandersetzung mit ihm. Und dann natürlich, er hat von Demut geredet, seid dankbar in allen Dingen. Ja, ich bin schon dankbar, wenn es was Tolles gibt, Gehaltserhöhung. Bin ich dankbar, aber dankbar in allen Dingen heißt, auch das annehmen, wo ich jetzt so aus menschlicher Sicht noch gar nicht weiß, wozu es dient. Also ich hatte Zeiten der Krankheit und ich musste lernen, wie man dafür dankbar ist, weil auch da drin steckt etwas. Also woran wir immer denken müssen, ist, wir sind Gott nicht egal. Er verspricht uns, dass er uns erzieht. Und diese Erziehung ist ja nicht immer nur, dass wir auf einer Wolke schweben. Erziehung geht auch durch Täler, aber das ist Erziehung. Das ist so, da gab es doch mal diese Erziehungsphase der Kinder, diese Anti-Autoritäre, die Kinder dürfen immer alles machen, was für ein Chaos. Also wer Kinder hat und aufwachsende Kinder empfehle ich, Sprüche zu lesen. Die Kinder brauchen einfach, die brauchen Grenzen, die brauchen eine klare Hand, die brauchen eine Richtung. So wie wir als Christen einfach auch eine klare Botschaft brauchen fürs Weiterkommen. Also das heißt für uns, ja, es geht darum, dass wir sozusagen bis über unseren Bedarf hinaus das Gute für den anderen wollen und sehen. Ja, aber also sowas ist natürlich, entsteht ja nicht aus Zufall. Es ergibt sich nur da, wo wir eine Entwicklung machen. Also ein großes Problem an dieser Sache ist natürlich, dass wir so einen Sicherheitsabstand haben. Und dabei ist es, also wir sollen ja nicht funktionieren, wie das im Auto ist. Ich meine, ich finde es sehr hilfreich, eben gerade da, es gibt so viele Pützen, da wollte ich halt da hinten, wo keine Pütze ist. Da stehen aber Autos und da ist schon sehr hilfreich, wenn es da piepst. Also diese modernen Autos, die helfen einem beim Einparken, dass man den nicht anrempelt. Ich weiß gar nicht, wer neben mir steht, aber es hat geklappt. Ja, also das ist sehr praktisch, aber total unpraktisch in der Gemeinde, wenn wir immer auf Sicherheitsabstand bleiben. das ist so normal, also kenne ich noch nicht so gut oder gar nicht. Und ja, also wenn wir uns nicht öffnen, kann es nicht zu einer seelsorgerlichen Atmosphäre kommen. Das geht einfach nicht. Und natürlich ganz wichtig, nicht nur, dass wir den Sicherheitsabstand verkürzen müssen, sondern wir müssen den anderen erst überhaupt mal sehen. Den anderen sehen, einen Blick für ihn. Da muss ich mal hinschauen zum anderen. Vielleicht auch mal sehen, wie geht's dem? Also das ist ja so etwas, in der Kommunikation, da ist die Sprache, ich sag was, ihr hört was, aber Kommunikation ist viel, viel, viel mehr. Also da kommt einer rein und dann hat er ein Schild unterm Hals, sprich mich lieber nicht an, also heute geht's mir nicht so gut. Also wir tragen so ein Schild, so ein unsichtbares Schild, weil unsere Mimik, unser Körper erzählt vielleicht mehr, als wir jetzt sagen wollen. Und da steht Unterschiedliches drauf, da steht, bitte sieh mich oder bitte hilf mir oder frag mich bloß nicht. Aber das geht natürlich nur, wenn ich hinschaue. Ich muss den anderen wahrnehmen. So, wenn ich ihn wahrgenommen habe, das ist schon mal toll. Also die größte Kunst ist Zuhören. Zuhören ist brutal schwierig. Zuhören heißt ja, ich will mir das jetzt wirklich anhören, was der andere sagt, und zwar bis zum Ende. Also was ich ganz oft erlebe, im Geburtstag oder irgendwo, fragt mich einer, wie geht's dir? Und ich fange an, was zu sagen. Und mittel in dem, wo ich sage, erzählt er mir seine Leidensgeschichte. Also, oder ich bin auch so einer, also ich verstehe keine Witze. Also ich mag keine Witze und ich verstehe sie auch nicht. Mir erzählt einer was und ich verstehe es einfach nicht. Und dann ist es oft so, mich fragt einer, wie geht's dir, aber der hört meine Antwort schon gar nicht, weil kein Mensch erwartet, dass einer dann sagt, wie es einem geht. Das ist so wie hi, hi, also hello, hello. Also das ist sozusagen, man macht es halt so, aber das interessiert doch kein Mensch, wie es mir geht. Und deshalb zuhören muss man echt wieder neu erlernen. Wie schnell sind die eigenen Gedanken da? Und wie oft ist es so, oh, die Geschichte kenne ich schon. Also, kenne ich schon. Oder sowas kenne ich schon. Also, es geht darum, dass wir den anderen sehen und dass wir beim anderen sein. Also, ich kann nicht gleichzeitig bei mir sein und beim anderen sein. Beim anderen sein. Und beim Zuhören geht es dann nicht darum, dass du eine Lösung hast für das, was der sagt. Also was ich oft erlebt habe, ist, mir erzählt einer was, ein Problem, und währenddem er es erzählt, sagt er am Schluss, oh, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Allein schon, dass er erzählt, hat er ihm geholfen, dass er das klarer sieht und dass er eine Antwort hat. Deshalb zuhören, ja. Und natürlich auch, was auch noch dazu gehört, ist den anderen annehmen, wie er ist. Also die schockierendste Vorstellung, die ich je hatte, war, als ein Evangelist erzählt hat, dass zu ihm einer gekommen ist, der da einen Mord begangen hatte und der sich jetzt bekehrt hat. Wo ich gedacht habe, also wenn das jetzt so wäre, da kommt einer rein, das ist ein Mörder. Aber bei Gott gibt es Vergebung. Gibt für meine Sünden, für deine Sünden, für den, der umkehrt, der Buße tut, gibt es Vergebung. Und jetzt völlig egal, ob der Mörder reinkommt oder was andere dir erzählt, es ist jemand, der von Gott geliebt wird. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich so, Gott liebt ihn, wenn er auf der Suche ist, auf jeden Fall. Es ist halt sehr schwer, dass wir da nicht innerlich ein Urteil treffen. Und es ist wichtig, wenn wir mit anderen umgehen, dass wir, ja, auch wenn wir selber vielleicht damit Schwierigkeit haben, den anderen wissen lassen, dass Gott ihn liebt und dass es immer eine Hoffnung gibt. Es gibt auch für dich immer eine Hoffnung. Also, in diesem ganzen Umgang, das Schwierigste, was ich kennengelernt habe, ist, wenn man selber Recht hat und dann nicht unausstehlich wird. Weil es ist ein Riesenproblem. Weil wer Recht hat, der meint, dass er Recht hat. Weil er Recht hat. Aber in diesem Umgang miteinander ist das Gift, das Recht haben, das totales Gift. Wir sind allzumal Sünder und ermangeln der Ehre vor Gott. Wir brauchen alle die Vergebung, mehr oder weniger, wir brauchen sie alle, alle. Und deshalb, gehen wir ein Leben lang in die Schule von Jesu, der immer Recht hatte. Und wie ist er Menschen begegnet? Mit Geduld, mit Liebe. Und deshalb geht es für das Klima in der Gemeinde darum, dass wir so diesen Abstand zueinander verringern, dass wir uns sehen, unsere unsichtbaren Schilder lesen, dass wir lernen, wieder zuzuhören und auf jeden Fall nicht verurteilen. Und so Paulus wird auch ganz konkret hier in diesem Text, zunächst im Vers 14, wo er sagt, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, vermahnet die Ungezogenen. Also, da fängt der Paulus hier gleich mit dem Unangenehmsten an. Ja, das ist auch ein Teil einer seelsorgerlichen, einer lebendigen Gemeinde. Ermahnung. Also, wenn mir der andere nicht gleichgültig ist, wenn ich ihn sehe und wenn ich sein Bestes will, dann lasse ich ihn doch nicht in sein Unglück laufen. Und Sünde ist immer Unglück. Ja, dann brauche ich vielleicht Mut, aber ich werde ihn ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, da läuft was schief. Und ich werde auch zuhören und werde hinhorchen, wenn ihn was aus der Spur gebracht hat. Ich werde für ihn beten, denn das steht hier auch. Und ich werde keinen erhobenen Zeigefinger haben, sondern so wie Jesus, ich werde herzlich mit ihm aus dem Herzen sprechen. Aber deutlich sagen, was es bedeutet, wenn man Gottes Gebot nicht beachtet. Und Paulus, er spricht hier von Ungezogenen. Was bedeutet es? Im Urtext bedeutet es, die aus dem Takt geraten sind, die das Ziel aus dem Auge verloren haben. Ungezogen, weggezogen. Also hier spricht er von Menschen, die den Weg verloren haben. Und darauf sollen wir auch in der Gemeinde achten, bis hin zur Ermahnung. Und auch da gibt das Neue Testament eine genaue Anweisung, wie das vorzugehen hat. Und dann gibt es noch die Kleinmütigen. Vers 14. Tröstet die Kleinmütigen, traget die Schwachen. Kleinmütige. Im Urtext heißt es, das sind die Verzagten, das sind die mit der kleinen Seele. Ja, die brauchen keine Ermahnung, die brauchen Trost. Die Kleinmütigen, das sind besorgt, Menschen, die besorgt sind, die es nicht leicht mit sich haben, die es auch nicht leicht im Glauben haben, die einfach viel mit Sorgen, sie sorgen sich in ihrem Leben, sie sorgen für sich, sie sorgen sich auf ihrem Weg, ja. Und da werden wir dazu aufgerufen, dass wir uns um die kümmern, dass wir für sie beten, dass wir ihnen Zuspruch geben, dass wir eine herzliche Atmosphäre, dass wir aufmunternde Worte für sie haben. Aber was ganz Wichtiges steht da beim Paulus ja noch, habt Geduld miteinander. Habt Geduld miteinander. Geduld ist ja auch ein Unwort. Also wer hat denn heute noch Geduld? Also wenn dann sofort. Lasst euch Zeit. In dieser Geduld, in diesem Wort steckt auch noch etwas, dass wir die Gemeinschaft mit dem anderen nicht zerbrechen lassen sollen. Denn wenn ich keine Geduld habe, dann zerbricht's. Und das ist ja auch etwas Wichtiges. Das ist ja jetzt, ich soll ja nicht hier ein Gemeindehopping einsetzen. Also die gefallen mir, die gefallen mir nicht. Also auch wenn das schwer ist, Geduld. Ich werde den anderen nicht isolieren. Ich werde weder den anderen sozusagen in die Einsamkeit schicken, noch mich zurückziehen in die Einsamkeit. Das ist die Geduld. Also anders gesagt, wir drohen nicht mit der Scheidung, wir bleiben. Das gehört dazu. Also für mich das beste Bild an der Geschichte ist die Ehe von Gott so eingerichtet. Das, was da heutzutage geschieht, ist nicht Gottes Wille. Das ist ein Bund, wo man nicht davonläuft, wenn es mal schwierig wird. Oder nach 7 Jahren sagen, nach 7 Jahren habe ich es ausgehalten, das ist das Verflixte, jetzt gehe ich. Und so ist es in der Gemeinde ja auch. Ja klar, wie in einer Ehe gibt es in der Gemeinde Themen, gibt es Dinge, logisch. Wenn sie lebt sowieso, wenn man sich besser kennt, noch viel mehr. Aber das ist doch keine Lösung, dass man dann davonläuft. Wir sind beieinander, nicht weil wir jetzt so sympathisch sind, sondern wir sind beieinander, weil wir zu Jesus gehören, alle zusammen. So, und jetzt, ja, wie wird es jetzt geübt? Wo wird solche Seelsorge geübt? Und da sieht der Paulus natürlich an erster Linie die Leiter. Aber das finde ich auch interessant, was er da sagt. Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, dass ihr erkennet, wertschätzt, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch vermahnen. Habt sie desto lieber um ihres Werks willen und seid friedsam, Friedemann, friedsam mit ihnen. Also, das ist natürlich immer so, wie sagt man, wenn du irgendwo im Rampen oder im Licht stehst, dann natürlich gibt es die Aufmerksamkeit. Ein Leiter kann ja nicht anders, sonst wäre er kein Leiter, oder? Wenn ich den Leiter nicht sehe, ist kein Leiter. Natürlich sehe ich den. Und natürlich, dann jeder guckt dann dahin, das ist dann der Splitter da und den Balken sehe ich nicht. Und das habe ich in vielen Gemeinden erlebt und das ist ganz traurig, was auf diesen Leitern rumgehackt wird. Was die auszuhalten haben. Da denke ich da immer, stell dir doch bloß mal vor, du wärst der Leiter und du würdest das alles machen. Und das finde ich einen wichtigen Hinweis hier. Seid friedsam mit ihnen. Erkennt sie, anerkennt sie. Habt sie umso lieber, dass sie diese schwierige Aufgabe übernommen haben. Und übrigens, also, das ist so menschlich gesehen, ist ja immer so, oh, das ist ein Manager oder das ist ein Chef oder das ist ein Leiter. Also aus christlicher Sicht ist es so, dass die Leiter auch daran erinnert werden, dass die Verantwortung, die das mitbringt, auch sozusagen einen höheren Tadel mit sich bringt. Also eine hohe Verantwortung, die da ist. Soweit zu den Leitern. Die mühen sich für die Gemeinde, stehen den Gottesdienst vor, ja, und üben Seelsorge. Und Paulus sieht natürlich nicht nur die Leiter, sondern, das werden wir auch im Neuen Testament ermahnt, dass wir Christen untereinander, Vers 11, darum ermahnet euch untereinander und baut einer den anderen, wie er den tut. Und ich glaube, ja, dieses Untereinander, das haben wir nötig. Weil ansonsten ist es ja dann wieder wie das Krankenhaus. Die Chefs werden schon machen, der Chefarzt wird schon richten. Das ist so, die Gemeinde, das Bild der Gemeinde ist das eines Körpers. Also jeder kann irgendwie, entweder Finger oder Fuß oder Ohr oder was weiß ich, jeder hat eine Aufgabe. Weil es einfach in der Gemeinde ist, ist einfach schwer, sein bisheriges Leben von Jesus neu ordnen zu lassen. Wir leben ja in einer beständigen Umwandlung. Unser alter Mensch, der soll ja immer kleiner werden, laut Paulus. Und der neue Mensch, der soll immer größer werden. Das ist ein Wandlungsprozess. Es ist schwer. Es ist auch schwer, eine gute Ehe zu führen. Es ist auch schwer, sein eigenes Ego zu besiegen. Es ist schwer, mit bestimmten Sünden fertig zu werden. Es ist schwer, Kinder zu kriegen und sie zu erziehen und sie dann gehen zu lassen. Und es ist schwer, mit zu viel oder zu wenig Arbeit klarzukommen. Es ist schwer, mit Sucht fertig zu werden. Es ist schwer, verbindlich zu werden und treu zu sein in der Gemeinde. Und so weiter. Und weil das alles schwer ist, schreibt der Paulus uns diese Worte, weil wir diese gegenseitige Seelsorge in der Gemeinschaft brauchen. Wir brauchen diese Mittel, dass wir einander sehen, dass wir nachfragen, dass jemand ja mal ein Blümchen bekommt, habe ich übrigens Blümchen bekommen, dass jemand besucht oder anruft, dass wir jemanden einladen, ist auch ein neutestamentlicher Aufruf, dass wir gastfrei sein sollen und gerne bewirten. Ja, aber ja, vielleicht schwerer, dass sich jemand auch mal ein Herz fasst und einen wunden Punkt anspricht. Aber auch, dass jemand gelobt wird, dass wir jemand Hilfe anbieten und vielleicht auch, dass wir uns helfen lassen, damit wir unsere Gaben einsetzen. Ja, dass wir kleinmütigen Mut machen, dass sie auch ihre kleine Gabe einsetzen. Also, Gottes Macht ist in den Kleinen mächtig. Guckt nur, was für Jünger er ausgesucht hat, was da alles war. Also, da sitzen wir einem falschen Gedanken auf. Keiner, der Jesus nachfolgt, ist zu klein, um in diesem Werk etwas zu tun. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und all das brauchen wir. Und wenn wir eine seelsorgerliche Gemeinde sein wollen, in der Einsamkeit überwunden wird, dann müssen wir lernen, dass wir uns auch etwas verletzlich machen und gleichzeitig mitfühlend sind, dass wir bereit sind, Tränen über uns zu weinen, aber vielleicht auch Tränen lachen, ehrlich sein, aber nicht verletzend. Ein Ort, an dem wir einander ermahnen und erbauen. Und deshalb nochmal diesen Vers 11. Darum ermahnet euch untereinander und bauet einer den anderen, wie er den tut. Amen. Und ich bete noch. Ja, Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns den Weg weist, den Weg zu der Vergebung unserer Schuld, ja, den Weg hin zu deiner Gemeinde. Und Vater, wir danken dir dafür, dass dieses Wort unser Licht ist auf unserem Weg. Und Vater, ja, wir bitten dich darum, ja, dass du diese Gemeinde fruchtbar sein lässt, dass du hinzutust, ja, dass es lebendig ist. Hilf uns doch dabei, ja, dass wir einander sehen, dass wir uns einander am Herzen liegen, dass diese Gemeinschaft so herzlich wird, dass die ganze Welt es ganz deutlich sehen kann. Vater, wir danken dir für alle Segnungen. Wir danken dir für die Vergebung, die du uns schenkst, und beten durch Jesus. Amen.